Herzlich willkommen zum OMR Podcast. Diese Woche unser Partner, die Kollegen von Tableau Software. Tableau hilft Marketeers dabei, Daten besser zu sehen und zu verstehen, also am Ende zu visualisieren. Übrigens nicht nur Marketingdaten, sondern Daten jeder Art. Also ist ja häufig gar nicht so einfach, wenn man ganz viele Zahlen hat, irgendwas abzuleiten, Analysen zu treffen, Entscheidungen zu treffen. Und das kann diese Tableau-Software für einen sehr gut vereinfachen, indem sie einfach irgendwie Diagramme erstellt, indem sie visualisiert, was in den Daten drinsteckt. Von sozialen Analysen, Webanalysen, Kundendaten, allem, was man sich so vorstellen kann. Die Kollegen machen auch, und das ist wichtig, am 6. Juni ein Data-Driven Marketing Day in Berlin im Festsaal Kreuzberg. Und ich habe die Ehre, dort unter anderem eine Keynote zu halten und zu sprechen. Wer das tun, wer von euch Lust hat, dabei zu sein, schaut einfach mal nach unter tableau.com. Da gibt es den Bereich Data Driven Marketing Day oder einfach bei Google eingeben, Tableau mit L-E-A-U und dann Data Driven Marketing Day am 6.6. in Berlin. Auf der Seite tableau.com/OMR kann man sich sozusagen kostenlos anmelden für das Event, also kein Eintritt. Mich freue, wenn wir uns da sehen. Bis dann.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Diese Woche ein Gast, der eigentlich absolut überfällig ist. Ich fange mal an mit einer kleinen Geschichte dazu, habe ich mir überlegt. Es ist ja so, im Berufsleben muss man aufpassen, wenn man anfängt, dann trifft man Leute und man weiß nicht genau, wen man dann sozusagen über die nächsten vielleicht 10, 20 Jahre seines Berufslebens wieder sieht, ohne dass es zwangsläufig Kollegen sind oder Chefs, sondern einfach man trifft so in der Branche, in der jeweiligen Stadt auf Menschen und dann sind sie auf einmal so im Leben mit dabei. Man hatte gar keine Wahl. Ich hatte da aber ein bisschen Glück. Ich habe da eine ganze Reihe von sehr coolen, netten Leuten in meinem Berufsleben kennengelernt, ganz am Anfang. Einer davon ist heute hier. Ich erzähle euch mal, wie es losgegangen ist mit uns beiden. Jedenfalls ist er mittlerweile extrem erfolgreich. Er ist Gründer und heute alleiniger Geschäftsführer, glaube ich, von Jimdo, einem der größten Homepage-Baukästen der Welt und basiert hier in Hamburg mit ungefähr 200 Leuten. Moin, Matze Henze.
Moin, moin. Danke, danke.
Du erinnerst dich hoffentlich noch Barcamp Berlin. Ich glaube, es war so 2008 oder so.
7 oder 8,
genau. 2007. Schön irgendwie damals noch bei Gruner und Jahr zum Barcamp gelaufen. Da warst du, hast einen Vortrag gehalten über Internationalisierung nach China, weiß ich noch ganz genau, oder nach Japan oder so. Und da haben wir uns ein bisschen kennengelernt, weil wir aus Hamburg angereist waren. Und dann hatte ich irgendwie bei Gruner und Jahr später dann einen Job, wo ich so eine Weile Vorschläge machen dürfte, welche Firmen man sich bei Gruner und Jahr vielleicht mal anschauen sollte. Und da ich dich kannte, dachte ich mir, auch, schlag ich mal vor, Jimdo. Und passte irgendwie ganz gut, dachten wir, zum Stern. Und dann haben wir uns da kennengelernt, ein bisschen länger gesprochen. Und immer so ging es so weiter und dann über die Firmen, als wir mit Trigo gemacht haben, haben wir mal eine Weile für euch so gearbeitet, so als Dienstleister Display-Advertising gemacht und die letzte Etappe neben einigen Lunchterminen über die Zeit und irgendwelchen Events war, dass ich mich tatsächlich in der Kita umgedreht habe und dann stand Matze in der Kita hier in Hamburg hinter mir und hatte halt offensichtlich seine Tochter in derselben Gruppe wie ich. Also unglaublich, wie das so gelaufen ist all die Jahre. Jetzt genug der Einleitung. Erzähl mal, was macht eigentlich Jimdo?
Jimdo macht nach wie vor Webseiten, ganz einfach. Und da das machen wir ja schon seit 11 Jahren. Die Firma gibt es seit 2007 erst, als ziemlich bootstrapped Startup hochgezogen und seit 2015 auch mit einem Investor mit an Bord oder einem größeren Investor an Bord. Und wir machen immer noch Webseiten, haben uns gerade letztes Jahr auf ein neues Produkt fokussiert, beziehungsweise eins gestartet, Jimdo Dolphin, was für uns jetzt gerade sehr aktuell ist, macht Webseiten bauen einfach nochmal radikal einfacher.
Das heißt, auch da kann ich berichten, ich habe das selber mal ein Produkt von euch benutzt für meine Mutter, die hat einen kleinen Geschenkartikelladen und wollte ihre Geschenkartikel nun auch irgendwie online ein bisschen verkaufen oder zeigen, was da ist. Und dann wusste sie nicht so genau und da habe ich ihr mit Jimdo eine kleine Website gebaut, allerdings mit der Gratis-Version, wo dann auch noch andere Werbung gezeigt wurde. Eigentlich hätte ich ein Abo abschließen müssen und dass sozusagen dann die Seite noch besser konfigurierbar ist und ohne Werbung. Das ist euer Modell. Also es gibt ganz viele irgendwie Geschenkartikelläden, Pizzerien, was ist sozusagen euer Optimalkunde? Von welchem Kundengruppe habt ihr weltweit am meisten?
Genau, wir haben das Ganze eben ausgerichtet auf die ganzen Freelancer, Micro-Entrepreneurs, Solo-Entrepreneurs, so kleinste Unternehmen, könnte man sagen. Da haben wir im Prinzip alles, ja. Und im besten ist es eigentlich 1 bis 3 Mann-Unternehmen. Wir haben natürlich auch welche mit irgendwie 200 Leuten, ja. Aber auf diese kleinere Gruppe ist es eben eigentlich spezialisiert. Und aber auch, dann kommen noch darüber ganzen Prosumer wie Fotografen, Amateure, die halt ihre Sachen zeigen wollen, kleine Institutionen wie Schulen oder Kindergärten. Im Prinzip alle, die eine kleine Webpräsenz brauchen oder einen kleinen Shop, die sind bei uns richtig aufgehoben.
Okay, und das ist für die super einfach, die können das selber zusammenklicken, die Website, also ja. Das ist ja der Clou, dass man keine Agentur braucht und keinen Entwickler oder so, sondern man geht einfach hin und hat dann eine Website, wenn man da selber so ein bisschen rumklickt, mehr oder weniger ist das so wie E-Mail einrichten oder sich weiter in den Facebook-Account anlegen, aber hat man eine Website.
Ja, genau, und das haben wir jetzt mit Jimdo Dolphin nochmal radikal vereinfacht, ja, du brauchst im Prinzip, kannst du dir in 3 Minuten, hast du deine Basis-Webseite online, im besten Fall schon mit personalisiertem Content, also mit deinem eigenen Content, den wir woanders über dich im Netz finden, schon präkonfiguriert. So dass du wirklich eigentlich eine fertige Webseite kriegst, die du nur noch anpassen musst. Und damit machen wir es nochmal viel einfacher und sparen unseren Kunden damit viel Zeit, damit sie sich eigentlich auf das konzentrieren können, was sie eigentlich machen wollen, nämlich ihr Business.
Was ist denn sozusagen trotzdem nochmal, das bedient eigentlich alle Branchen. Ja. Ich hatte mir mal so natürlich meine Mutter im Blick, weil ich das ja für die gebaut habe, aber dann dachte ich mir so, Pizzerien sind irgendwie so typisch Jimdo. Gibt es noch was anderes, das ist typisch unsere Kundschaft?
Es ist wirklich sehr breit gestreut, ja. Also es ist unsere größte Kundengruppe, sind wahrscheinlich maximal eine Anteil von 10%. Also das heißt wirklich, es ist super breit. Es sind Fotografen, es ist Health and Wellness, es sind Restaurants, also es sind Heilpraktiker, ne, die im Health and Wellness Yoga-Studien oder Studios. Studio, okay. genau, es sind Ärzte, es sind Rechtsanwälte, es sind Vereine, es sind Sportler, die sich darstellen wollen, es sind Leute, die halt eine ein bisschen erweiterte Profile-Page bauen wollen. Wirklich echt querbeet.
Und also you name it, we have it. Wie viel davon zahlen sozusagen für die Seite und wie viel davon machen das, was ihr umsonst anbietet? Man kann es umsonst machen, muss halt nur akzeptieren, dass da Werbung eingeblendet wird.
Ja, ist ein guter Anteil. Wie viel genau ist geheim, aber wir sind damit zufrieden.
Okay. Aber es könnte immer mehr sein. Das heißt, ihr versucht, Leute dann aus dem Kostenlosen natürlich abzugraden, irgendwie in das Bezahlmodell rein.
Ja, genau. Aber wir wollen natürlich zusätzlichen Wert schaffen für die Kunden, die dann eben, wofür sie dann im Prinzip auch bezahlen.
Was ist von mir denn korrekt beschrieben? Also Werbefreiheit sozusagen, dass da keine Banner und so eingeblendet werden auf der Seite?
Ja, das sind die Free-Seiten, haben eigentlich auch keine Werbung. Da ist nur ein bisschen Eigenwerbung von Jimdo im Footer oder sehr dezent. Das heißt, wir wollten auch von Anfang an, dass die Free-Webseiten gut aussehen und nicht irgendwie zugekleistert sind mit Bannern, sondern dass die Free-Leute auch Wert aus der Webseite schöpfen können. Der größte Grund, warum man upgradet, ist, dass man die eigene Domain verbinden kann. Noch zusätzliche SEO-Einstellungen oder Statistiken.
Okay, das ist natürlich wichtig. Also wenn du jetzt irgendwie, wenn ich jetzt mit Jimdo arbeiten würde in der Free, dann hieß ich jimdo.com OMR.
Ja, oder Slash OMR. So ungefähr, ja.
Und wenn ich jetzt sozusagen Bezahlmodell, dann wäre ich omr.com und mit Jimdo.
Korrekt.
Wäre es wirklich wie so ein WordPress oder so.
Ja, genau.
Okay, verstanden. Jetzt ist es, was zahlt man im Monat, wenn man das für die Premium-Version?
Es gibt unterschiedliche Pakete, es geht von 5 bis 29 Euro.
Im Monat?
Genau.
Okay. Und was ist das absolute Premium, was kriegt man dann noch alles on top?
Den kompletten Online-Shop, ja, wir haben einen eigenen nativen Online-Shop entwickelt, plus SEO-Paket, plus zusätzliche Zahlungsoptionen. Also
all das, was eigentlich ein Venture Capitalist oder so heutzutage gerne sieht, das ist ein schönes, sagt man jetzt, Abo-Modell oder SaaS-Modell, wie würdest du euch qualifizieren? Also Software as a Service ist ja am Ende?
Ja, genau. Es ist Software as a Service und Subscription-Modell. Genau. Und das hat natürlich den großen Vorteil, dass wir haben halt sehr viele kleine Kunden. Es ist sehr vorhersagbar, was wir quasi an Cashflow generieren. Es bringt eine ganze Menge Sicherheit und auch vorhersagbar.
Was ist denn für euch ein neuer Kunde wert, also im Free-Bereich? Wenn ich jetzt sage, ich finde jetzt irgendwie 3 Leute, die das Free jetzt starten, und wenn jetzt hier Leute zuhören und sagen, ich wusste ich ja gar nicht, jetzt mache ich auch, das ist Dolphin, Jimdo sozusagen mal umsonst. Was wäre euch das in Geld jetzt eigentlich wert?
Kommt drauf an, aus welchem Land, welcher Kanal, ist sehr unterschiedlich. Letztendlich geht es aber darum, dass es halt, also im Prinzip für uns, jeder, der einen Nutzen daraus zieht, ist für uns auch was wert. Also es gibt halt auch, also neben dem Monetären gibt es halt auch einen Wert, der für uns entsteht, einfach, dass es das Jimdo als Webseitenbaukasten einfach benutzt wird. Ja? Und vielleicht erzählt das dann einfach jemand anders weiter, der eine Webseite braucht. Ja? Wir haben zum Beispiel Schüler gehabt, die haben ihre Webseite mit Jimdo gebaut und der Vater war halt Unternehmer und dann, also, wie hast du das das denn hingekriegt? Ah ja, okay, alles klar, dann probiere ich das doch auch mal aus.
Mhm. Okay, aber das heißt, du willst jetzt deinen genauen sozusagen Customer Acquisition Cost oder Customer Acquisition Preis, den du akzeptiert und bereit bist, willst du nicht offenlegen. Verstehe ich, es gibt ja viel Wettbewerb in dem Segment, müssen wir gleich noch drüber sprechen. Lass mich mal schätzen. Ich sag mal, 5 Euro kostet das günstigste, dann mal 10 Euro im Schnitt pro Monat Umsatz, dann bleiben die 2 Jahre. Alles geschätzt, ich habe wirklich gar keine Ahnung davon. Dann sind das irgendwie 12 mal 5, 60, 120 Euro Customer Lifetime Value. Nee, was habe ich gesagt? 10 Euro mal 240 Euro Customer Lifetime Value, also 24 Monate mal 10 Euro im Monat. 240 Euro, dann wäre euch ein neuer Kunde, ja, logischerweise habt ihr keine extra Kosten mit dem Kunden, müsst einfach nur einen neuen Account freischalten und die Werbung rausnehmen, also wäre euch das 239 Euro wert. Also wenn jetzt hier 10 Leute nachher so eine Seite an, weil das ist ja der Kostenpflichtige, dann muss er dann auch gucken, welche davon, ja, okay, also wahrscheinlich ist der kostenlose Nutzer ist deutlich weniger wert, logischerweise. Aber so würde man sich dem annähern, ne? Also ich mache das jetzt wirklich sehr, sehr überschlagsartig. Also einen Kostenpflichtigen zahlt ihr sicherlich deutlich im dreistelligen Euro-Bereich für. Das alles andere würde mich wundern. Und einen Free-Nutzer, klar, das ist dann echt die Frage, wo kommt der her? Wie likely ist der, um zu bleiben und mal irgendwann paid zu machen? Aber es ist, du sagst jetzt nicht, oh Gott, was erzählt der denn da? Es ist nicht ganz abwegig, was ich erzähle.
Es ist, die Herangehensweise ist auf jeden Fall richtig, ob die Beträge jetzt richtig sind. Muss man gucken. Ja. Aber es ist nicht komplett, also ja, also nach dem Schema rechnen wir.
Okay. Also, na gut, aber ich meine, ich habe jetzt natürlich viele, viele Variablen geraten, ne, weil ob die jetzt 2 Jahre haltbar sind, ob die nun wirklich der Durchschnittsmonatsbetrag dann bei 10 Euro liegt oder wo, das ist ja das Entscheidende am Ende. Okay, aber wir haben gerade schon drüber gesprochen, ihr seid nicht alleine mit diesem Modell da draußen, sondern da ist eine Menge Wettbewerb. Ein Wettbewerber ist hier in Deutschland, ist ja am Ende 1&1, ne? Also die machen ja auch, bieten das ja ihren Nutzern sozusagen mit an, so einen Website-Baukasten. Wen gibt es sonst noch so in der Welt?
1&1 ist dann noch Strato, die haben 1&1 ja Strato gekauft. Dann gibt es international, gibt es noch Wix, Squarespace, Weebly, die gerade von Square gekauft worden sind.
Squarespace ist ja einer der ein ganz großer Podcast-Werbetreibender in den USA.
Ja, genau. Das sind so die Hauptwettbewerber. Dann gibt es natürlich lokal, gibt es immer noch in den unterschiedlichen Ländern. Wir sind ja lokal, also wir sind in 8 Sprachen unterwegs. Gibt es halt normalerweise dann immer noch lokale Hoster, die halt auch Webseiten anbieten. Im weiteren Sinne könnte man WordPress noch dazu zählen, den Webdesigner um die Ecke. Also an Konkurrenz mangelt es in dem
Markt. Aber nicht. Ganz häufig wird erwähnt, weil die auch börsennotiert sind und man dann da über die, sagen wir, ein bisschen besser Transparenz hat. Die Firma mit dem aus deutsche für deutsche Ohren sehr ungewöhnlichen Namen Wix, also W-I-X, kommt aus Israel, glaube ich, ne? Ja, genau. Und ist ja immer so die Frage, warum haben die sich jemals so genannt? Aber so ist es halt. Wie viel sind die aktuell an der Börse wert, die Wix-Kollegen?
Ich glaube zwischen 3,5 und 4 Milliarden US-Dollar.
Und wie viel sind die größer als ihr?
Eine Ecke. Ja. Also schon, dass wir der David sind. Ja?
Okay.
Also sind schon eine ganze Ecke größer.
Also sagen wir mal Faktor 10 größer oder sowas?
Vielleicht.
Ja, also so in die Richtung.
Ja, also es sind auf jeden Fall, sie sind eine ganze Ecke größer.
Okay. Also auch mehr als doppelt so groß.
Mehr als doppelt so groß, ja.
Okay. Also das heißt trotzdem, man kriegt ein Gefühl dafür, in welcher Dimension du jetzt auch unterwegs bist. Das ist schon ein wirklich großes Geschäft. Wenn ich das damals bei Gruner und Jahr irgendwie reingekriegt hätte für kleines Geld, dann wäre das ein gutes Investment gewesen. Noch ein zweiter Hinweis, und zwar auf die Kollegen von Kaspersky, dem Household Name für IT Sicherheit. Die haben ein Produkt, den Kaspersky Business Hub mit 2 Bestandteilen. Zum einen die Endpoint Security Cloud für kleine und mittelständische Firmen, um das Thema Cyber Security abzudecken, ganz bequem aus der Cloud. Man braucht keine weitere Hardware, aber kann sich gegen alle Arten von Cyberattacken wehren mit dieser Software. Und das zweite ist die Kaspersky Security for Microsoft Office. Da geht es insbesondere um Spam-Abwehr, schädliche E-Mails, Phishing, all das da draußen passiert, Malware-Attacken, und da hilft halt sozusagen diese Software, ihr Unternehmen, ihre Mitarbeiter zu schützen. Probiert das ganz am besten mal aus unter cloud.kaspersky.com, 30 Tage kostenlos einfach mal ausprobieren, was die da anbieten, was diese beiden Produkte können. Wer das nachher kaufen möchte, mit dem Gutscheincode OMR gibt es 100 Euro oder 130 Franken Rabatt auf die Kaspersky-Produkte. Wo holst du denn die neuen Nutzer her? Also jetzt haben wir ja schon gesprochen, Wettbewerb ist da. Wo holen ihr und die anderen jetzt in Deutschland zumindest mal aktuell neue Nutzer her? Ist Deutschland euer stärkstes Land?
Ja, es ist also, wir machen, ja, Deutschland ist unser stärkstes Land. Allerdings machen wir über 50% des Umsatzes außerhalb von Deutschland, also schon signifikant internationaler Umsatz. Und wir machen, unser größter Wachstumstreiber ist nach wie vor Mund-zu-Mund-Propaganda. Und das hat sich auch über die ganze Zeit nicht verändert. Und da sind wir auch, da freuen wir uns natürlich mega drüber. Ansonsten machen wir halt die üblichen Sachen. Wir machen TV, wir machen Performance-Marketing, machen ein bisschen Pressearbeit, machen ein bisschen Affiliate.
Macht ihr sehr viel, also weil du gerade Word of Mouth, da ist ja immer mittlerweile das Thema Referrals. Also dass man irgendwie Leute dazu bringt, Word of Mouth auch echt zu machen. Da gibt es ja diese Referral-Programme. Und
korrekt. Häufig machen wir so, gar nicht.
Gar nicht?
Nee, gar nicht. Okay. Gar nicht. Haben wir noch nie gemacht und machen wir auch nicht.
Warum nicht?
Weil wir, ja, also erstmal musst du ja quasi, leitet es wirklich dazu, ein Referral-Programm an, dir das weiter zu empfehlen. Ne? Noch dazu glaube ich, dass relativ viel auch tatsächlich offline passiert ist. So, hey, wir hast deine Webseite gemacht oder du guckst halt dann mal bei jemandem, du stößt auf eine Jimdo-Webseite und denkst so, ja, okay, cool, mache ich jetzt vielleicht auch. Ne? Also zum Beispiel eine Jimdo-Free-Webseite, wo ein bisschen Eigenwerbung drauf ist. Und ich bin mir gar nicht sicher, wie viel die wirklichen Referral-Programme tatsächlich dann noch ausmachen. Und wenn du das anschaust, der Markt, wer ist wirklich, an wen erinnerst du dich, wer richtig stark über Referral gewachsen ist? Es fallen einem nicht so viele Beispiele ein, die wirklich massiv, also wo es ein massiver Gamechanger war, dass das Referral das eigentliche Mund-zu-Mund, was du schon hattest, noch steigerst.
Uber erzählt das von sich selber. Da gibt es so eine Case Study, die ich mal gesehen habe. Uber das, aber okay, also es gibt, der eine oder andere behauptet das. Ist ja im Growth-Hacking, ist ja mega gerade so angesagt, Referrals, irgendwie Programme ganz clever aufzusetzen.
Genau, aber du hast, es erzeugt schon ein bisschen Komplexität, ja. Du wirst mit Sicherheit auch eine Kannibalisierung haben in einer gewissen Form. Wir haben einfach gesagt, wir wollen das Produkt einfach so gut machen, dass die User überrascht sind, wie einfach es geht, sich eine gute Webseite zu bauen. Und dann passiert im Prinzip Word of Mouth schon alleine. Okay. Und das ist auch das Prinzip, nach dem wir vorgehen.
Okay. Also das heißt, dann der größte Kanal, jetzt hast du gesagt Performance-Marketing, TV, was hast du noch?
Das ist Word of Mouth, ist halt wirklich der größte.
Ja. Aber der ist ja nicht so messbar,
genau.
Also ohne Referral-Programm ist der ja kaum zu beschleunigen oder kaum zu strukturieren, ne? Muss man ja.
Ja, genau, aber ein Referral-Programm würdest du wahrscheinlich auch nur einen einmaligen Uplift haben, den du dann halt quasi als Sockel oben draufsetzt. Das wirst du ja nicht exponentiell steigern können.
Okay. Also TV ist schon auch bei euch dann wahrscheinlich ein großer Hebel.
Ja, TV, Performance ist beides Hebel.
Und das irgendwie über alle Kanäle in Deutschland hinweg, irgendwie sieht man euch nur in der Late Night oder wann werbt ihr so? Ja,
Performance orientiert. Das heißt, wir machen nicht so, also wir haben für uns schon relativ viel ausprobiert, wie das für uns funktioniert. Und es ist nicht viel Primetime, es ist nicht viel ganz große Sender.
Okay, also eher kleinere Kanäle, günstige Preise, dann irgendwie. Aber sehr zielgerichtet, dann macht ihr das irgendwie, wie messt ihr das, wie trackt ihr das, macht ihr das über Analytics oder wie habt ihr da Tools?
Ja, unterschiedliche Methoden, ja, es ist so, also es gibt natürlich was, wo wir direkt schauen, wie funktioniert ein TV-Spot, ja, also wie viel Traffic kriegen wir danach, wir machen aber auch Spillover-Analysen, wir machen statistische Analysen und alles sind im Prinzip Datenpunkte, ja, aus denen du dir dann, und wenn du die kombinierst, dann kommst du eigentlich zu einem ganz guten Ergebnis.
Und wie viel wächst ihr in Deutschland aktuell? Also wie viele neue Nutzer Prozent?
Das veröffentlichen wir nicht, aber wir sind zufrieden mit dem Wachstum.
okay, aber also, ja gut, schwer zu sagen, aber die Firma wächst jedes Jahr seit Anbeginn.
Ja, genau, sie wächst jedes Jahr.
Aber sie verdoppelt sich jetzt nicht mehr oder so?
Sie verdoppelt sich...
nicht mehr.
Sie verdoppelt sich vielleicht auch nicht.
Okay. Umsatz sagt wahrscheinlich auch nichts dazu, ne?
Korrekt.
Lass mich mal dann raten. Aber Mitarbeiter, ne? 200 Mitarbeiter, ist das korrekt?
Also
ist das
wirklich 200 Mitarbeiter sind
ziemlich
korrekt.
Genau 200?
Ja.
So, dann würde ich mal tippen. Ja, du brauchst ja. Seid ihr profitabel?
Wir sind Cashflow-positiv.
Ja. Cashflow-positiv, okay. Das heißt, du brauchst ja schon, um die alle durchzufüttern, alleine Cashflow-positiv, brauchst du ja schon Umsatz von, sagen wir mal, oberhalb von 20 Millionen, ne? Das muss auf jeden Fall sein. Das ist deutlich drüber bei euch wahrscheinlich, ne?
Es ist drüber,
ja. Es ist auch bei 50 Millionen?
Keine Ahnung.
Das wäre dann schon sehr profitabel. Mit 200 Leuten 50 Millionen wäre. Ich muss mal kurz meinen Rechner rausholen. Also die größten Posten bei euch werden ja sein Mitarbeiter und Marketing, ganz sicher. Das glaube ich.
Das ist richtig.
Kann man auch die Bilanz von Wixco wird ja genauso sein. Deswegen würde ich tippen, also wenn ihr alleine für Mitarbeiter zwischen 10 und 15 Millionen ausgebt, für Marketing sicherlich Auch nochmal so in dem Bereich, dann müsst ihr einen Umsatz haben von, ich sage jetzt mal 30 Millionen plus. Wäre jetzt mal mein Guess, auch da wirklich komplett off. Du schaust jetzt nicht total irritiert. Ich hätte mir die Wix-Bilanz vielleicht nochmal vorher genommen. Wie viel Umsatz machen die?
Weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht aus dem Kopf.
Dann schauen wir es auch mal direkt hier live nach. Das kann man ja alles nachgucken heutzutage. Wix. Ja, die Hörer wollen ja was haben. Ne? Wenn da jemand sehr schweigsam ist, dann muss man ja versuchen, irgendwie hier als Servicefirma. So. 2016 sagt Google, machten die 290 Millionen US-Dollar. Die werden weiter gewachsen sein, machen wahrscheinlich so 400 Millionen. Heute würde ich sagen 450 Millionen.
Ich glaube, sie sagen für 2018 400 vor, aber ich bin mir jetzt auch nicht 400 Millionen.
Okay, aber dann bin ich ja mit meiner Schätzung, dass ihr so zwischen 30 und 50 liegt, bei Faktor 10 kleiner. Alles ist ja alles irgendwie, jetzt fühle ich mich jetzt nicht total, wenn jetzt irgendwie da jemand zuhört, der das sich ein bisschen besser auskennt, denkt sich nicht, der Westhammer ist ja total weit weg von allem. Also okay, halten wir es mal so fest. Was ihr ja macht, ist ihr habt eine sehr ungewöhnliche Unternehmenskultur. Ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, als wir da bei euch in der Firma waren oder da ich zum Lunch waren. Erzähl mal ein bisschen, wie ihr als Gründerteam die Firma aufgestellt habt.
Wir haben die Firma, also wir glauben sehr an eine Kultur des Empowerments, wo im Prinzip wo wir versuchen, möglichst viele Entscheidungen wirklich in das Unternehmen reinzutragen. Ja, dass im besten Fall, dass wirklich jeder einzelne Mitarbeiter die Entscheidung für seinen einzelnen Bereich, wo er tätig ist, auch wirklich selber treffen kann. Ja, und die ganze Arbeitsatmosphäre ist auch daraufhin im Prinzip ausgelegt, dass jeder wirkungsvoll arbeiten kann, weil das macht letztendlich auch das, was aus unserer Fassung immer gewesen, halt auch wirklich zufrieden bei der Arbeit macht, dass du einfach coolen Scheiß bauen kannst. Ja? Mhm. Und insofern ist das ist das so ein bisschen die Kultur, die wir gebaut haben, wirklich Kultur des Empowerments.
Und ihr habt aber auch so ein paar, sagen wir mal, ganz nette Features, würde man vielleicht sagen, einen eigenen Koch und also Sachen. Da hast du, glaube ich, einen alten Freund, den du kanntest, der Koch ist. Hast du dann irgendwann bei euch in die Firma geholt?
Und ja, so? Wir haben, das ist Sam, und Sam war oder ist ein Freund von uns dreien. Und wir sind früher, als wir nach Hamburg gekommen sind, immer in die Teufelskirche auf unsere Hauptstraße gegangen. Die gibt es mittlerweile nicht mehr. Aber das war so ein kleines bistroartiges Restaurant mit Front-Up-Cooking. Wir sind einmal hingegangen und sind unsere Besprechungslisten durchgegangen. Und Sam war der Koch, und wir haben uns über die Zeit einfach angefreundet. Und der ist irgendwann dann nach London gegangen und ist Sous-Chef geworden von 60 Köchen oder so, also in einem ein- oder zwei-Sterne-Restaurant. Und irgendwann, als wir da mal in London waren, sind wir bei ihm vorbei und man sagt, hey Sam, hast du nicht Bock, irgendwie Koch bei uns zu werden? Und man sagt, ja, nee, erstmal nicht, fühle mich ganz wohl. Und drei Monate später meinte er, ich bin gerade in Hamburg und wollen wir nicht nochmal sprechen? Hm. Und dann ist er Koch bei uns geworden, genau.
Okay. Was man so ein bisschen, muss auch mal erzählen, also ihr habt angefangen zu dritt.
Genau.
Das war für mich auch mal so Picture Perfect Situation, da gab man so ein Bild damals auf eurer Homepage, wo ihr zu dritt durch so ein Kornfeld gelaufen oder am Strand oder so hochspringen. Das war so die Gründerszene damals, Web 2.0, alle sagten, wow, genau so muss man es machen. So ist das auch, da schien schon der Lifestyle so ein bisschen durch. Dein Gründer, Co-Gründer ist auch, glaube ich, Surfer, und das war so, wow. Ja. Und dann habt ihr euch irgendwann trotzdem aufgeteilt und die beiden anderen Kollegen sind raus und du bist sozusagen der letzte Verbliebene.
Genau, wir haben Anfang 2000, die Geschichte fängt eigentlich ein bisschen weiter vorher an. Und zwar, wir haben in 2014, glaube ich, haben wir Neil Benton, den Ex-CEO von Mailchimp, der hat quasi mit dem CEO zusammen, mit dem Gründer und CEO zusammen hat er Mailchimp groß gemacht. Den haben wir für uns als Mentor gewonnen. Einfach durch Zufall springen, einer meiner Mitgründer hatte den kennengelernt auf einer Konferenz in den USA, und wir haben dann mitgekriegt, dass er bei Mailchimp ins Sabbatical gegangen ist, und haben ihn kontaktiert und er nach Hamburg gekommen, und dann haben wir uns einfach gut verstanden. Und wir haben immer probiert, Neil in eine aktive Rolle bei uns zu bekommen. Und es ging aber aus einer familiären Situation nicht. Und im Sommer 2016 hat sich die Möglichkeit dann geboten, ihn in eine aktive Rolle zu bekommen. Und da Neil halt sehr produktlastig ist, hat Christian und Friedhoff die Möglichkeit gegeben, Sabbatical zu machen. Und das haben die beiden dann wahrgenommen, und insofern waren Neil und ich dann zu zweit. Dann sind wir aber doch noch durch eine etwas radikalere Transformation gegangen, uns im Oktober 2016 von 25% des Teams getrennt. Wir haben dann in dem Zuge oder beziehungsweise es war dann irgendwann klar, dass Friedel und Spring halt auch nicht wieder zurückkommen würden. Und Neil ist seit Mai letzten Jahres auch nicht mehr da, weil der halt zwischen Atlanta und Hamburg hin und her commuted ist. Und das hat dann einfach nicht mehr, das war einfach nicht mehr nachhaltig.
Wie kam es, dass ihr da sozusagen 25% auf einmal?
Ja, genau. Wir hatten halt festgestellt, dass wir einfach langsam geworden sind über die Zeit. Und wir hatten 2015 eine Investitionsrunde gemacht und sind dann 2015, 2016 relativ schnell gewachsen, was einfach Mitarbeiterzahl anging, ohne die richtigen Strukturen zu haben. Und dadurch sind wir einfach echt langsam geworden. Und wie du weißt, im Tech-Bereich langsam werden ist halt keine gute Idee. Und wir haben dann ein paar Sachen probiert und die haben nicht richtig funktioniert. Und dann haben wir uns zu dem radikalen Schritt entschlossen. Und dann haben wir halt wirklich nochmal überlegt, okay, wie wollen wir uns jetzt aufstellen, was für Anpassungen müssen wir machen, haben ganz klare Strukturen eingezogen, haben ganz klar Verantwortungsbereiche klar gemacht mit Erwartungshaltung und aber auch uns eben nochmal wirklich hingesetzt und überlegt, okay, wenn wir das Produkt nochmal neu bauen würden, wie würden wir das eigentlich heute bauen? Ja? Und daraus ist Dolphin entstanden. Und dann in der Zeit danach haben wir halt, es war echt irre, wie das Team dann auch mitgemacht hat, haben wir es dann einfach genutzt, um uns halt wirklich auch zu verändern. Ja? Mittlerweile sind wir, glaube ich, echt so stark, wie wir als Unternehmen noch nicht waren. Wir sind so schnell in der Entwicklung, wie wir, glaube ich, noch nie waren. Wir sind so innovativ, wie wir vielleicht am Anfang mal waren, aber über eine Zeit nicht mehr. Und das macht gerade echt richtig, richtig Spaß, weil du dir wieder das Bild malst und auch malen kannst von wo kannst du denn stehen. Und auch selbst wenn es einen Wix gibt, der Faktor X größer ist als du, der Glaube daran, einfach irrsinnig viel für den Kunden letztendlich und dadurch halt auch für uns zu bewegen, ist halt definitiv da und das macht super viel Spaß.
Mhm. Jetzt kommen wir so ein bisschen wieder von hinten. Ja. Die Geschichte fing ja nochmal ganz früh an, dass ihr sozusagen zu fragen, wie kommt man auf so ein Geschäftsmodell, das 11 Jahre alt ist. Vor 11 Jahren war ja ein Homepage-Baukasten oder ein Website und Server machen nicht so mega naheliegend. Wie kamt ihr eigentlich da auf die Idee, generell sowas zu machen?
Christian und Friedhoff, die haben ihr erstes Unternehmen gegründet, als sie 16 waren. Und haben erstmal angefangen, Computer zu reparieren und dann, als das Web aufkam, haben sie halt angefangen, Webseiten zu bauen. Einfach für kleine Geschäfte in Cuxhaven. Ja? Da kommen die beiden her. Und dann haben sie immer Projekte angenommen, wo sie eigentlich nicht wussten, wie sie die lösen sollen. Ja? Und bis hin zu Stadt Cuxhaven haben sie dann die Webseite gebaut, was halt als Zwei-Mann-Agentur für 18-, 19-Jährige halt ein echt großes Ding ist. Und dann haben sie einen Auftrag angenommen von einem, für den sie eine Hotelberatenbank bauen sollten, ja. Und der hatte aber den Anspruch, dass die User ihre Adressdaten halt selber pflegen können, weil er da keine Lust drauf hatte. Und dann sind sie auf dieses Konzept gekommen, dass du im Browser auf Inhalt klicken kannst, den verändern kannst, speichern kannst und der ist live. Und das war noch vor Ajax, war 2003, ja. Also super früh und eine echte Innovation. Und dann haben die beiden mich angerufen. Ich habe mit Friedels Bruder zusammen studiert und wir hatten vorher schon mal zusammen gesessen und überlegt, ob wir nicht irgendwas zusammen machen können, ob wir daraus nicht eine Produktidee bauen und dann ein Unternehmen gründen. Und das haben wir gemacht und da haben wir unser erstes Unternehmen zusammen gegründet, das hieß Northclick. Und Northclick, da hatten wir das eigene CMS im Prinzip und haben das aber als Agenturleistung im kleinen und Mittelstand in Deutschland verkauft. Also haben auch individuelle Designs gemacht, zum Teil individuelle Programmierung, aber wir haben keinen Auftrag gemacht ohne das CMS. Und dann haben wir über die Zeit gemerkt, Mensch, die Software ist so stark, ja, und es gibt im internationalen Feld im Prinzip auch nichts, was irgendwie vergleichbar wäre. Ist eigentlich schade, dass es jetzt im Agenturbereich im Prinzip gefangen ist, auch auf Deutschland begrenzt. Warum internationalisieren wir das nicht, machen das kostenlos und automatisieren alles? Und dann haben wir gesagt, okay, lass mal probieren. Und dann haben wir 2007 haben wir Jimdo im Prinzip ausgegründet, um das halt einfach auszuprobieren, ob es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert hätte, hätten wir zur Agentur quasi zurückgehen können. Und das hat dann glücklicherweise funktioniert und ist halt auch im Prinzip einfach größer geworden insofern. Und dann haben wir das logischerweise einfach forciert.
War denn die ersten oder gab es da schon den 1&1-Baukasten? Nee. Gab es da schon Wix und so?
Also es gab natürlich Webseitenbaukästen. Ja, Webseitenbaukästen gab es seit es das Web gab. Ja, es gab halt schon bei AOL auf den CDs gab es ja Tools, mit denen man seine Webseiten bauen konnte. Aber die Art und Weise, wie Webseiten bauen funktioniert hat, war schon sehr neu. Ja, also die letzte Innovation vorher war im Prinzip GeoCities. Die waren eine ganze Weile vor uns und die Webseiten sahen halt nicht so cool aus, beziehungsweise nicht zeitgemäß, um damit professionelle Webseiten wirklich zu erstellen. Und da waren wir wirklich ganz vorne mit dabei. Aber alle, die jetzt im Prinzip die jetzt groß geworden sind, ja, Wix, Weebly, Squarespace, wir sind alle um die gleiche Zeit, haben wir im Prinzip gegründet. Wix 2006, Weebly 2007, wir 2007, Squarespace 2003, aber so richtig angefangen, also so richtig dann ernsthaft sind sie, glaube ich, auch aus 2007, 2008. Im Prinzip waren wir da einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Welche Länder außer Deutschland sind denn mittlerweile eure stärksten Länder?
Europa und Japan.
Europa und Japan. Und ja. Warum Japan?
Japan ist auch absoluter Zufall. Wir waren eins der allerersten deutschen Startups, das auf TechCrunch gefeatured wurde. Und das noch zu der Zeit, als es nur 4 Posts pro Tag von Michael Anken von zu Hause irgendwie gab. Einer aus Japan hatte das gelesen. Und der hat sogar echt eine ganz coole Idee. Vielleicht können wir das für Japan lokalisieren. Und dann hat er uns kontaktiert und dann wird man, ja, warum nicht? Ja, also Japan stand jetzt nicht ganz oben auf der Liste. Und dann haben wir im Prinzip an dem Tag den Deal klar gemacht oder gesagt, so, ja, das machen wir.
Japaner oder Deutscher?
Japaner. Der ist dann extra für einen Tag von Tokio nach Hamburg geflogen und dann haben wir das halt besprochen und haben uns gut verstanden. Und so, ja, viel zu verlieren haben wir da im Prinzip auch nicht.
Und der macht es bis heute?
Die machen das bis heute, ja. Und die Firma, der kam von einer Firma, die auf Hosting-Produkte für kleine und Mittelständler in Japan spezialisiert war. Die sind dann kurz nachdem wir gesprochen hatten, sind die von KDDI gekauft worden. KDDI ist der zweitgrößte Telco in Japan, ist so vergleichbar mit Vodafone. Das war für uns im Prinzip auch nochmal ein Glücksfall, weil in Japan große Marken ja ein unglaubliches Vertrauen genießen. Das heißt, dass in 2009 haben wir dann gelauncht in der deutschen Botschaft in Tokio. 65 Journalisten waren da, alle, im Prinzip wirklich alle Medien mit simultanen Übersetzungen und ja, wir drei Hansels vom ehemaligen Bauernhof in der Nähe von Cuxhaven. Das war schon echt surreal, aber hat uns einfach natürlich unglaublich Aufmerksamkeit gebracht und einen richtig, richtig guten Start in Japan. Und seitdem entwickelt sich das einfach recht gut für uns.
Und welche Fokusmärkte im Ausland, wo ihr sagt, da müssen wir stärker werden?
Naja, im Prinzip, wir sind halt in 8 Sprachen unterwegs, ja, und Spanisch deckt ja schon viele Länder ab und unsere Konzentration ist schon Europa und Japan.
Also englischsprachige Märkte vermeidet ihr?
Nee, wir vermeiden sie nicht, aber wir sind auch nicht super aktiv da drin. Ja, also das ist da muss man fairerweise sagen, dass die Konkurrenz einfach echt vorweg ist und die haben da einfach eine Brand Awareness, die wesentlich höher ist als unsere und uns da jetzt quasi einzukaufen wird für uns im Moment keinen Sinn machen.
Was machen die irgendwelche anderen Marketing oder gibt es generell so across countries Internet, irgendwie andere Marketingmechanismen, die machen oder die man im Ausland macht, die man hier nicht so macht oder so?
Nö, ich glaube, das ist alles ungefähr gleich.
Also auch TV-Werbung, Performance-Marketing, Google, Facebook.
Ja.
Ist Affiliate bei euch ein Thema?
Nicht so, ein bisschen, nicht so stark.
Influencer-Marketing auch noch nicht, ne? Hast du mal probiert?
immer mal wieder, aber nie auf einer Skala, wo man sagen würde, das ist jetzt ein ernsthafter Versuch.
Und sag mal, Podcast-Werbung, haben wir gerade schon angesprochen, Squarespace macht das wirklich sehr stark. Ich höre viele US-Podcasts, da ist regelmäßig Squarespace drin. Ihr macht es ja auch in Deutschland und wir dürfen ja auch mit euch da verschiedene Setups arbeiten. Andere Märkte, ist das schon viel größer oder spielt ihr das Thema hier, versucht ihr das gerade erst aus, also geht ihr da gerade erst rein in den Podcast?
Podcast machen wir schon länger, aber es ist halt hier, also in Deutschland ist es ja ein Thema, was jetzt erst richtig anfängt zu wachsen und insofern ist die Reichweite darüber nicht super hoch, aber
Das darfst du nicht sagen. Podcast-Reichweite ist in Deutschland mittlerweile auch gigantisch.
Sie wird auf jeden Fall in den letzten 12 Monaten signifikant höher und das ist natürlich ein schöner Trend.
Aber es in anderen Ländern außer USA noch viel mehr?
Das kann ich dir nicht sagen, das weiß ich nicht.
Okay.
Aber es ist es ist natürlich auch hier in Deutschland nicht vergleichbar mit den USA.
Da hören echt noch viel, viel mehr Leute Podcasts, ne?
Ja.
Und macht ihr das dann da auch? Nee, in den USA macht ihr ganz wenig.
Machen wir nichts.
Ganz kurze Unterbrechung, ich möchte wieder Matratzen verkaufen und zwar am liebsten die Casper-Matratze, denn die wurde mit Besessenheit designt und dann zu einem schockierend fairen Preis auf den Markt gebracht, wie unsere Hörer wissen. Sie kombiniert federnden Latex mit stützenden Memory-Schäumen zu einer preisgekrönten Schlafoberfläche, die nie zu hart oder zu weich ist, sondern immer genau richtig, wie unsere Hörer ebenfalls wissen. 2015 wurde sie bereits vom Time Magazine zur besten Erfindung des Jahres gewählt, I know, ihr wisst es. Kostenloser Versand innerhalb von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Casper-Matratze kann man 100 Nächte in seinem eigenen Zuhause probeschlafen. Wenn man sein Bett dann nicht mehr mit dir teilen möchte, kann man sie kostenlos abholen lassen, bekommt sein Geld zurück und hat sozusagen einmal getestet und nichts verloren. Ganz wichtig, die Casper bestellen am besten über uns, casper.com/omr. Mit dem Gutscheincode OMR spart ihr 50 Euro auf eure erste und hoffentlich dann nicht letzte Casper-Matratze. Was soll ich noch fragen? Also wie geht die Reise jetzt weiter? Ist da eine Markt, ein VC dabei? Kann man sowas eines Tages an die Börse bringen oder will man das irgendwie verkaufen oder machst du es noch 20 Jahre? Der VC will ja irgendwann verkaufen.
Genau, der VC will irgendwann verkaufen. Wie lange, also und aber die wie es weitergeht, keine Ahnung. Für uns ging es halt einfach darum, im Prinzip in der Position der Stärke zu sein. Das bedeutet für uns halt einfach ein starkes Produkt, was einen sehr hohen Kundenwert erzeugt. Und dann schauen wir einfach mal. Ich glaube, dass wir dadurch, dass wir jetzt echt durch so einen starken Wandel gegangen sind und produktseitig auch echt gut aufgestellt sind, also es ist schon sehr, sehr cool, was das Team da gebaut hat, dass wir da viel bewegen können. Aber ich kann Ihnen das nicht sagen, wie viel. Ich glaube aber, dass der Markt nach wie vor sehr früh ist, dass es ein globaler Markt ist und dass unser Ziel halt ist, die Kleinstunternehmen zu wirklich größeren Unternehmen zu machen. Und das ist halt ein Markt, der uns auch einfach total viel Spaß macht.
Aber glaubst du, dass der Markt die nächsten Jahre immer so da bleibt? Weil ich könnte mir vorstellen, mit Facebook zum Beispiel, dann bauen sich ganz viele Firmen einfach eine Facebook-Seite. Die ist ja auch bei Google auffindbar, da kann man noch einfacher auf jeden Fall umsonst irgendwas ins Netz stellen. Wenn du nur Öffnungszeiten, ein paar Sachen kommunizieren möchtest, hast du die im Netz, in der Facebook-Seite. Nimmt sowas nicht zum Beispiel auch auf einmal ganz viel Markt weg und es gibt dann vielleicht die Situation, dass man merkt, Mist, diese Zeit der Homepage-Baukästen ist eines Tages ganz vorbei?
Ja, nee, das glaube ich nicht. Ich glaube eher sogar, dass es andersrum läuft. Also die Diskussion von macht Facebook oder vereinnahmt Facebook quasi den kompletten Markt, die Diskussion war vor 2-3 Jahren noch viel stärker. Jetzt ist es eigentlich auch so, dass auch selbst Facebook sagt, so die Webseite hat auch ihren Wert. Und man darf halt nicht vergessen, die eigene Webseite ist der einzige Ort im Platz im Netz, der wirklich dir gehört. Mhm. Ja, das heißt also, du hast die Domain, die gehört dir, du hast das Design, das kannst du gestalten, wie du willst, du kannst die Inhalte so anordnen, wie du willst. Wenn du deine Facebook-Seite baust, ja, und Facebook ändert den Algorithmus, dann kann es halt sein, dass du keinen mehr darüber erreichst, ja, sondern halt nur noch über die Suche, aber dann möchtest du vielleicht auch dann über deine eigene Domain gefunden werden. Mhm. Und insofern glaube ich, dass dieser Hub, ja, von das ist dein Platz und das ist dein Erfolg, der wird noch viel mehr zunehmen. Ja. Zum Beispiel Fred Wilson hat gerade vor...
Also ein berühmter Venture Capitalist.
Genau, meinte auch, also hat vor ein paar Monaten auch wieder geschrieben, ja, das ist so, man sollte halt in seinen eigenen Blog oder in seine eigene Website, also er ist ja Blogger, ja, in seinen eigenen Platz im Netz halt einfach kontinuierlich investieren. Und das sehe ich halt ich für absolut richtig. Ja, und ich finde es auch geil, das hat auch, finde ich, was demokratisieren ist von, auch für uns, ja, wir machen halt einen Service für unsere Kunden und wenn sie aber irgendwann mit Juno nicht mehr zufrieden sind, dann gehen sie weg, ja, und nehmen aber ihren Erfolg mit, den sie sich verdient haben. Und das finde ich absolut fair und auch echt cool.
Weil sie die Domain behalten können.
Ja, genau, die ziehen einfach die Domain um und nehmen ihre Inhalte dann mit und all, was sie sich aber erarbeitet haben über ihre Domain, bleibt ja bei ihnen.
Okay, das heißt, man kann euch dann auch eines Tages, wenn man merkt, wir sind jetzt sehr groß geworden, ja, kann man euch auch wieder verlassen und dann den nächstgrößeren Softwarepartner sozusagen.
Korrekt, und das ist auch völlig in Ordnung. Also das hatten wir schon häufiger, ja, logischerweise. Und das ist für uns auch völlig in Ordnung. Muss man ehrlich sagen, so die Lösung ist halt für dich vielleicht nicht mehr adäquat, sondern es geht jetzt einfach für dich den nächsten Schritt zu machen und dann wächst du halt aus Jimdo raus. Für uns ist es halt einfach der einfachste Punkt im Netz zu sein, um dich schnell und einfach zu präsentieren.
Kommuniziert ihr, wie viele Firmen generell oder Leute generell aktiv eure Seiten nutzen, unabhängig jetzt, ob bezahlt oder nicht bezahlt?
Nee, auch nicht. Nee.
Also, aber es werden ja, weil du gerade sagst, ein paar haben das schon mal gemacht.
Ja, es ist eine ganze Reihe. Ja, das ist schon ein bisschen untertrieben.
Also, ich hätte jetzt geschätzt, ihr müsst ja zigtausende oder
klar.
100, also 100.000 vielleicht sogar Leute haben, die sich aktiv, weiß ich jetzt nicht, aber die zumindest da irgendwie euer Produkt nutzen, ne?
Weltweit. Ja, klar.
Okay. Also das ist, dann gibt es schon halt auch entsprechend mal ein paar mehr, die sagen...
Gibt auch ein paar mehr, ja.
Und das Churn ist nach oben hin, ne? Nicht Churn, ja, im Sinne von, ich lasse einfach wieder sein, sondern ich finde es cool, aber ich baue mir jetzt was Neues, noch Größeres. Ne? Was ist denn sonst für euer Business die größte Herausforderung? Also Facebook-Seiten habe ich jetzt so mir überlegt, müsste eigentlich eine sein. Sagst du, kriegt man den Griff oder ist nichts gar nicht so dramatisch? Ist Mobile ein Thema, dass irgendwelche Webseiten vielleicht gar nicht mehr so wichtig sind, was man gerade so als Pizzeria, als Schönheitssalon, was du gesagt hast, dass man da alle Informationen eh schon bei Google hinterlegt und dann guckt ein Nutzer in Google rein und sieht sofort, was er wissen will über den jeweiligen Anbieter und dann braucht er keine Website mehr oder sowas?
Nee, und ehrlich gesagt, die größte Herausforderung für uns ist es eigentlich, den potenziellen Kunden gegenüber zu kommunizieren, wie einfach es ist, weil der größte Hemmschuh, quasi eine eigene Webseite sich aufzubauen oder überhaupt online zu gehen, ist halt tatsächlich, dass die Angst da ist, ich schaffe das nicht. Ja, und es geht halt einfach radikal einfach. Und das ist halt unsere Aufgabe, das quasi zu kommunizieren, dass es wirklich, also wie einfach es geht.
Okay, aber das ist ja sagen wir mal, eine Herausforderung, die man aktiv gestalten kann, ja, wenn man eine Hand hat. Ne? Wenn Facebook kommt, das hat man ja nicht so richtig in Hand, dann ist aber der Markt dicht.
Nee. Okay. Also, aber ansonsten ist es einfach das Konkurrenzumfeld. Ja? Also es ist schon natürlich ein intensives Konkurrenzumfeld, aber ich glaube, die Webseite als solches wird an Wichtigkeit gewinnen.
Und was glaubst du, also was ist mit den anderen? Einige sind jetzt an der Börse notiert, Squarespace auch schon?
Nee, aber ich glaube, die sind auf dem Weg dahin.
Auf dem Weg dahin, okay. Das heißt, dann hat man da auch irgendwann dann langfristig nachhaltige börsennotierte Firmen eines Tages.
Ja, genau.
Und sag mal, so im Mobile-Bereich, habt ihr jetzt da neue Produkte, also wenn ich eine Mobile-Seite bauen will oder sowas?
Ist
oder?
Alles, also Jimdo ist komplett responsive. Ja, alle Webseiten, die mit Jimdo gebaut sind, sind automatisch für mobile Endgeräte optimiert. Für den Creator, unser Bestandsprodukt, da haben wir jeweils eine Android- und eine iOS-App, mit denen du halt auch deine Webseiten initial erstellen oder updaten kannst. Jimdo Dolphin ist komplett so gebaut, ist mobile-first gebaut. Das heißt, du kannst die über den Mobile-Browser kannst die Webseite erstellen und logischerweise auch updaten.
Haben wir jetzt so ein bisschen darüber gesprochen, dass das Customer Acquisition für euch entscheidend ist. Also bei euch liegt schon ganz viel Wertschöpfung im Marketing. Ja? Also es ist so ein bisschen, ich sag's mal, so wie bei einer Parship auch, wo man sagt, okay, am Ende haben die ein Produkt, das muss einmal funktionieren, muss auch ausgebaut werden, ein Matchmaking-Algorithmus bei Parship, bei euch ist halt ein Website-Baukasten. Ja. Und dann geht es alles darum, möglichst zum passenden Preis potenzielle Neukunden einzukaufen.
Ja, korrekt.
Was macht man denn dann sozusagen jetzt im Bereich CRM? Ist mein Thema, das ich gerade so ein bisschen versuche zu erforschen.
Ja.
Das sind ja so Sachen, die einem dann vielleicht noch besser unterscheiden können von anderen, weil bei Google bieten für dieselben Keywords kann ja jeder Fernsehwerbung machen auf eine Art, das macht ja dann auch jeder in dem Wettbewerb. Aber kann man sich über CRM oder sowas differenzieren?
Ich glaube nicht wirklich. Ich glaube, die großen Differenzierungsmöglichkeiten ist quasi, wie du deine Marke aussetzt. Und das zweite ist tatsächlich das Produkt. Also wie schaffst du es, den Wert für den Kunden tatsächlich schaffen, dass er schnell zu seinem Ergebnis kommt. Weil letztendlich die ganzen Taktiken, wie welche Performance-Kanäle du nutzt, ja, die sind die Regeln gelten eigentlich für alle. Logischerweise ist, wie gut konvertierst du, ja, und wie viel Geld machst du pro Kunden sind Hebel, ja. Aber letztendlich kannst du darüber Vorsprünge erzielen, du kannst dich aber darüber nicht differenzieren. Mhm. Also du kannst ja durch andere
Wachstumsmöglichkeiten. Also differenzieren geht nur übers Produkt, sagst du. Und was war das Zweite?
Im Prinzip und wie du die Marke gestaltest.
Okay, und was ist da eure Philosophie? Also wie ist Jimdo jetzt als Marke anders als Wix und Squarespace?
Ich glaube, wir sind eine sehr authentische Marke. Wir geben uns tatsächlich so, wie wir sind. Ist immer auch das Feedback, was wir hören, wenn wir von Leuten, die uns nicht kennen, dann zu uns kommen oder uns auch wahrnehmen, sagen so, das ist ja wirklich so. Mhm. Und dass wir die Kunden sehr ernst nehmen. Wir machen sehr viel, sehr guten Service, ja. Was im Prinzip für uns auch zum Markenerlebnis mit dazugehört.
Macht ihr das Service viel automatisiert über Chats oder sowas oder macht ihr das alles persönlich mit echtem Callcenter?
Ja, wir machen E-Mail-Support oder digitalen Support, ja, also auch über Chat, aber hauptsächlich eben E-Mail. Und da wird jede E-Mail tatsächlich persönlich beantwortet.
Aber Telefon nicht?
Telefon machen wir nicht, nee.
Weil wäre das nicht dann noch näher dran am Menschen eigentlich?
Das könnte sein, aber wir glauben, dass die Probleme für eine Webseite sehr gut per E-Mail gelöst werden können. Und das ist auch die Erfahrung, die wir damit gemacht haben.
Okay, weil ich hätte das Gefühl,
es steigert aber auch die Komplexität. Telefonsupport steigert schon die ganze Komplexität einfach insgesamt für die Firma.
Habt ihr das mal ausprobiert?
Wir haben es in Teilen ausprobiert, ja.
Und diese ganzen Geschichten, die man jetzt häufig sieht, dass irgendwie sich jemand, wenn ich auf die Webseite draufgehe, sich unten einklingt und sagt, kann ich dir helfen oder sowas?
Also ja, so Chat. Das machen wir auch.
Und liefert das wirklich Uplift?
In
der Conversion oder generell in der...
Wir machen es eher, dass dem Kunden wirklich geholfen wird. Also mit einer ganz konkreten Frage, die sie dann haben. Es ist auch... wir probieren da gerade relativ viele Sachen aus. Wir haben es auch ausprobiert, um zu gucken, um für den Kunden quasi dem zu helfen, das richtige Produkt zu finden. Das funktioniert auch.
Okay, aber das heißt, da kommt dann schon jemand, dieses übliche Fenster, was man mittlerweile so kennt, ne? Ja, ich surfe da so rum, dauert ein paar Sekunden, dann, hallo, ich bin Matze, wie kann ich dir helfen, so ungefähr, ne?
Es kommt drauf an, ja. Es ist nicht immer so.
Aber je nachdem, wo der Traffic herkommt, wie lange der Traffic da ist, wie er sich, was man sozusagen messen kann, dann habt ihr bestimmte Regeln, wo dann so ein Chatbot kommt und manchmal nicht.
Manchmal ja, manchmal nein. Wir machen es nicht immer. Ja.
Wie viel Prozent deiner Zeit verbringst du selber mit Marketing? Wenn das so, also ist ja ein wichtiges Thema bei euch. Also ist das für dich, steckst du auch tiefer drin oder hast du es eher delegiert?
Nee, ich steck da schon noch mit drin, aber ich stecke auch viel mit dem Produkt drin. Und das ist halt auch einfach, ja, wir verstehen uns auch einfach als Produktfirma mit Jimdo, sondern es ist halt so, wie wir halt gewachsen sind. Wir da wirklich das, wenn ich persönlich glaube nach wie vor, dass ein sehr starkes Produkt einen sehr großen Einfluss drauf hat. Und auch die Produktgeschwindigkeit, wie wir einfach entwickeln. Und wir haben halt eine relativ klare Vision da, wo wir hinwollen und wie wir uns, glaube ich, auch tatsächlich differenzieren können. Und deshalb ist da schon auch viel Fokus drauf.
Also auf der Produktseite vor allem in Differenzierung. Ja. Was macht euer Produkt anders als jetzt ein Wix oder ein Squarespace?
Wir sind vor allen Dingen in diesem in dem Bereich von Dolphin sind wir ganz weit vorne, dass wir die Personalisierung für die Webseite, die initiale Personalisierung, mit der du anfängst, schon sehr weit ist, sind wir sehr weit vorne.
Okay, also heißt, dieser Einstieg...
Ja, Jimdo Dolphin ist was, wo wir... also der Creator ist ein super cooles Produkt, ja. Der gibt dir sehr viel Flexibilität. Du ist sehr featurereich. Du kannst da einfach unglaublich viel mit anpassen. Wenn du weißt, was du bauen willst, dann ist es gut. Ja? Wir haben aber festgestellt, dass viele unserer Kunden eigentlich noch gar nicht so richtig wissen, was sie bauen wollen. Ja? Also das heißt, welche Menüstruktur oder Navigationsstruktur sollte ich haben? Wie komme ich einfach eigentlich an gut aussehende Bilder? Wie komme ich an passende Texte? Und das nimmt Dolphin einem ab. Ja? Also wir lernen dich über ein paar Fragen, lernen wir dich kennen, fragen dich, wer du eigentlich bist, was du machst und können darüber schon sehr stark personalisieren und dir halt eine Webseite geben, die wirklich schon fast fertig ist. Und also das ist was.
Du kriegst dann irgendwann jetzt Fragebogen ausgefüllt und dann
guckst du auf eine Webseite. Du bist nach 3 Minuten durch und die Webseite ist halt so, je nachdem, wie viel wir über die schon finden, so zwischen 70% und 90% fertig.
Okay, das ist also so euer Killer-Feature. Der Lars Hinrichs von Xing sagt ja immer, dass sein Killer-Feature sei damals gewesen, als er die Idee hatte bei Xing, den Nutzern zu zeigen, welche anderen Nutzer ihr Profil besucht haben. Ja. Danach waren auf einmal alle irgendwie mega viel bei Xing und haben das irgendwie benutzt und das ging richtig rasend voran mit dem Produkt.
Ja.
Und das scheint...
Bei uns ist es wirklich ein komplett neues Produkt. Ja, es ist wirklich was Neues, was wir auf der grünen Wiese gebaut haben. Letztes Jahr waren wir so, okay, lass mal ausprobieren. Dieses Jahr denke ich, das wird der neue Standard für Webseiten bauen. Und generell, ja, wie du überhaupt dass wir versuchen, dem Kunden so viel Arbeit wie möglich abzunehmen, weil die sollen nicht SEO-Spezialisten werden müssen. Ja, aber sie sollen natürlich gut in den Suchmaschinen gefunden werden können. Und aber eigentlich unsere Zielgruppe hat halt, ja, die haben nicht viel Zeit. Ja. Ja, weil sie halt ihr Business nebenbei auch noch laufen haben müssen. Und dafür, da wollen wir sie viel stärker empowern, das auch tun zu können.
Wir hatten jetzt bei uns auf der Konferenz zum Beispiel den Howard Lerman, der Yext macht, oder wir kennen ja aus Deutschland hier die Kollegen von Überall, die auch einen ähnlichen Service irgendwo vom Gefühl her anbieten, also sozusagen eine Websites online bringen. Das ist aber eher für Großkonzerne und das ist also eine ganz andere Zielgruppe wahrscheinlich, ne?
Jein. Sie machen ja auch, dass sie dich in Verzeichnisse, glaube ich, eintragen.
Ja, genau. Und so.
Ja, genau. Da ist schon Überlappung da, aber es ist halt nie die Präsenz wirklich als solches.
Also das heißt, in Firmen in Verzeichnisse bringen, das tut ihr indirekt auch, weil dann halt die Verzeichnisse dann auf die
Webseiten zugreifen.
Zugreifen, ja. Ne? Ja. Voice, auch schon da ein Thema?
Ich glaube, Voice wird interessant, dass Content-Erstellung noch einfacher wird, ja, also dass du nicht wirklich tippen musst. Wir haben das auf dem Radar. Es ist noch nicht tief drin, aber wir gucken uns das sehr intensiv an.
Alles klar. Viel gelernt, obwohl ich dich so lange verfolge. Also viel wusste ich auch schon, aber trotzdem nochmal viel gelernt. Ja? Ich hoffe, den Hörern geht's genauso. Vielen Dank, dass du rumgekommen bist. Ich meine, wir sehen uns ja eh häufiger, wie gesagt, beim Kinder abgeben oder abholen und so was. Am Ende noch vielleicht ganz kurz für die Hörer, die es mal ausprobieren wollen, haben wir einen Rabattcode, 20% aufs erste Jahr für die logischerweise Paid-Version mit dem Rabattcode OMR2018. Probiert's mal aus. Wer auch immer Lust hat auf eine eigene Website, jetzt gibt's sie ganz einfach zu haben. Vielen Dank fürs Kommen, Matthias.
Ja, danke dir, Philipp.
Ciao, ciao. Bevor wir ganz durch sind, noch kurz ein Fun-Fact zum Ende. Wir haben ja, wie gesagt, dieselbe Kita und da ist mir vor kurzem folgende Geschichte passiert. Ich wurde doch durchaus zu Hause darauf angesprochen, dass du ja nun schon um 16:30 auf einem Spielplatz gesichtet wurdest, also 16:30 nachmittags in Joggingklamotten zu einem Spielplatz kamst. Wie kam es denn dazu? Um 16:30, da müsste der Unternehmer normalerweise im Büro sitzen.
Ja, aber das Gute ist ja auch, als Unternehmer kann man sich das dann schon so einteilen, wie man es sich einteilen möchte. Und dadurch, dass ich relativ früh anfange, habe ich es mir dann so eingeteilt, dass ich dann auch wirklich am Nachmittag dann früher gehe und dann später, wenn die Kleine im Bett liegt, dann mache ich halt nochmal weiter.
Also ganz früh, das habe ich mittlerweile rausrecherchiert, um da ein bisschen auch bessere Verteidigungsargumente zu Hause zu haben, heißt bei dir, du stehst um 4 auf und joggst dann irgendwie so in die Firma, dass du so gegen 5 in der Firma bist.
Ja, zwischen 4 und 16:30 stehe ich meistens auf, genau, und dann bin ich in der Firma, dann dusche ich da, frühstücke ich da und fange halt an.
Und dann kannst du dir entsprechend leisten, um 16:30
auf. Um 16:30 zu gehen, aber es ist auch so, ich habe das halt vor, ja, als unsere Tochter geboren bin, habe ich das im Prinzip angefangen und seitdem schätze ich das richtig, richtig doll, weil ich habe halt dann wirklich, bevor alle in die Firma kommen, habe ich mal nochmal 2-3 Stunden, wo ich dann echt Ruhe habe und halt Sachen schaffe. Und die Meetings laufen halt auch nicht den ganzen Tag für mich, sondern halt nur einen Teil vom Tag, weil ich halt dann auch wirklich relativ konsequent dann auch dann nach Hause gehe. Und wenn es dann noch was zu tun gibt, dann setze ich mich abends dann halt nochmal dran.
Und wie lange hält man sowas körperlich durch?
Ich mache das jetzt schon ein paar Jahre. Und es ist ja nicht so, also ich kriege auch meinen Schlaf, das funktioniert schon. Also ich gehe dann logischerweise auch früher ins Bett. Aber ja, es funktioniert für uns als Familie. Ja, meine Frau arbeitet auch fast Vollzeit. Insofern funktioniert das gut.
Okay, alles klar.
Halt dich ran, Philipp.
Ja, ich sag's nicht so laut. Alles klar. Vielen Dank dir. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ganz kurz, bevor alles vorbei ist, Hinweis auf unsere Kollegen von der Hamburg Media School. Dort wurde sich der Voice Assistant Day neu ausgedacht, also ein Tag ganz im Zeichen von Voice und all den verschiedenen Anwendungsfällen, Fragestellungen rund um das Thema Sprache, Spracheingabe, Sprachausgabe, halt Voice. Das Ganze findet statt am 14. Juni in Hamburg an der Hamburg Media School. Wer mehr wissen möchte, auf hamburgmediaschool.com oder Hamburg Media School und Voice Assistant Day googeln. Da gibt es eine Reihe von Unterseiten, Preise, Referenten, weitere Inhalte. Viel Spaß!